Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
Hallo zu Politik und Hintergrund. Ich bin Jasper Ruppert und bei den Konflikten, Kriegen und Krisen, die uns zurzeit alle beschäftigen, habe ich mir ein paar Themen rausgesucht, in die wir in der nächsten halben Stunde tiefer eintauchen werden. Es geht um mangelnde Flugabwehr in der Ukraine, russischen Einfluss in Afrika und die Planungen der Bundeswehr in Litauen. Zu Beginn aber blicken wir über die Grenzen Europas hinaus und Richtung Israel und Iran. Seit Anfang April befinden wir uns auf der nächsten Eskalationsstufe im Nahostkonflikt. Israel hatte ein Gebäude auf dem iranischen Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus bombardiert und dabei mehrere iranische Generäle getötet. 13 Tage später reagierte der Iran zum ersten Mal direkt und von iranischem Staatsgebiet aus und feuerte mehr als 300 Raketen und Drohnen, die nahezu allesamt von Israel, den USA und anderen Partnerstaaten abgeschossen werden konnten. Wo diese Spirale von Schlägen und Gegenschlägen endet, ist gegenwärtig unklar. Israel und Iran sind seit Jahrzehnten verfeindete Staaten, aber das war nicht immer so. Warum die beiden Länder sich seit längerem behaken und welche Muster dahinter stecken, darüber spreche ich jetzt mit Clemens Fehrenkotte, der viele Jahre Korrespondent in Tel Aviv war und auch im letzten halben Jahr immer wieder für die ARD aus Israel berichtet hat. Clemens, man mag es ja heute kaum glauben, aber es gab mal relativ enge Beziehungen zwischen Israel und Iran. Wann war denn das?
Das begann eigentlich fast mit der israelischen Staatsgründung 1948. Da gehörte damals der Iran zu den Staaten, die Israel anerkannten. Und es entwickelte sich dann im Laufe der Zeit bis zur islamischen Revolution der Mullahs 1979 relativ enge Beziehungen. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Also es gab dort einen regen Handelsaustausch, es gab Rüstungsaustausch. Man muss wissen, damals gab es noch das Schah-Regime, das auch von den USA unterstützt wurde. Das war gleichermaßen auch ein Partner für Israel. Die israelische Luftfahrtgesellschaft El Al hatte direkte Flüge immer Tel Aviv-Teheran. Einer meiner Vorvorgänger, der kurz vor der islamischen Revolution in den letzten El Al-Flieger stieg in Tel Aviv und nach Teheran flog, der konnte dann von Teheran aus, die Maschine der Israelis ging sofort wieder zurück, weil sie wussten, was dann passieren würde, blieb in Teheran und berichtete dann über die Revolution. Anschließend hat sich das Klima deutlichst verschlechtert.
Du hast die iranische Revolution angesprochen. Wie und warum ist denn dieser Hass auf Israel zur iranischen Staatsdoktrin geworden?
Da sind mehrere Faktoren, glaube ich, ausschlaggebend. Zum einen ist es so, dass insgesamt die Staatsphilosophie auch der Islamischen Republik Iran beinhaltet, dass der Staat Israel aus deren Sicht, ich zitiere mal einige der Staatspräsidenten in den vergangenen Jahrzehnten, ein Krebsgeschwür sei in der islamischen Welt und ausgemerzt werden müsse. Das hat zum Teil auch einen faktisch machtpolitischen Anspruch. Die Islamische Republik Iran ist, wie wir wissen, schiitisch. Das heißt also eine der Minderheitsreligionsglaubensrichtungen des Islam. Und drumherum in der arabischen Welt, Iran ist ja kein arabischer Staat, wie wir wissen, in der arabischen Welt alles Sunniten. Und sie versuchten durch ihre rückhaltlose Unterstützung der Palästinenser auf jeden Fall, dass sie dort Einfluss gewinnen konnten und ihn ausbauen konnten innerhalb der arabischen Nachbarstaaten. Und das war an sich auch das Motiv, letztendlich Ableger überall auch um Israel herum zu platzieren. Die Namen sind bekannt, Hisbollah im Libanon, dann die Houthis in Jemen, ein Neuzuwachs, muss man fast sagen, aber auch in Syrien vor allen Dingen und im Irak.
Und wenn wir jetzt auf die israelische Seite blicken, welche Rolle spielt da die Angst vor Iran, also sowohl politisch als auch militärisch?
Naja, ich würde jetzt mal nicht unbedingt sagen Angst, aber es war von Anfang an, also jetzt mittlerweile seit 45 Jahren klar, dass die expansions- und machtpolitischen Ambitionen des Mullah-Regimes in Teheran dergestalt sind, dass sie immer auch auf die Existenz Israels abzielten. Von daher unternahm an sich die israelischen Regierungen seitdem immer wieder Bemühungen, das Wachstum in Anführungsstrichen zu bremsen zumindest. Einige Beispiele sind genannt. Anfang der 80er Jahre marschierten die israelischen Einheiten bis nach Beirut, nach vorne in die Hauptstadt des Libanon, um dort den damaligen, kennt auch kein Mensch mehr, PLO-Vorsitzenden Yasser Arafat zu vertreiben und die PLO. Es gab da heftigste Kämpfe, zum Teil also auch blieben die israelischen Streitkräfte bis 2000 da. In diesem Zeitraum hatten dann die Iraner die Hisbollah-Miliz gegründet. Dies hatte dann weitere Auswachsungen auch innerhalb der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wichtig für die israelische Regierung war immer, dass es keine Nuklearmacht außer, Israel hat das nie offiziell bestätigt oder dementiert, einer der israelischen Staatspräsidenten, Shimon Peres, sagte immer, das ist die strategische Ambivalenz, dass es keinen anderen Nuklearstaat in der Region gibt. Das haben die gemacht 1981 mit der Bombardierung eines im Bau befindlichen Atomreaktors im Irak. Das haben sie gemacht 2007 in Syrien, ebenfalls mit iranischer Unterstützung, damals ein im Bau befindlicher Nuklearreaktor. Und das war letztendlich auch immer auch das Augenmerk, das Hauptaugenmerk der israelischen Regierung und des Militärs gegenüber dem Iran, was dort mit dem Nuklearprogramm passiert.
Also das Thema Urananreicherung im Iran, das hat das Verhältnis der beiden Staaten nochmal deutlich verkompliziert, wenn ich dich richtig verstehe.
Das war und ist die Hauptsorge letztendlich der israelischen Regierung. Nicht allein der Israelis, auch viele in der arabischen Nachbarstaaten haben das immer mit großem Argwohn betrachtet. Und das ist letztendlich angeschoben worden seit Beginn der Nullerjahre, wenn man so will, vom Regime in Teheran 2003, 2005. Da im Zuge der Inspektionsbemühungen auch der Internationalen Atomenergiebehörde wurden nur Teile des Vorhangs hochgehoben. Es wurde ein Kontrollregime gemacht. Es wurde dann auch versucht, das einzudämmen. Es gab dann 2015 ein internationales Atomabkommen mit dem Iran, der 5 Vetomächte des Weltsicherheitsrats und Deutschland. Und das hat allerdings dann Präsident Donald Trump 2018 gekündigt einseitig, was im Nachhinein von vielen als ein Fehler betrachtet worden ist, weil es dem Iran die Gelegenheit gab, aus der Nummer auch auszusteigen. Und mittlerweile, wir haben es auch in den Nachrichten auch immer wieder gehört und das wird auch immer wieder auch von der Internationalen Atomenergiebehörde auch gegenüber der ARD gesagt, dass mittlerweile das Potenzial des hoch angereicherten Plutoniums, über das der Iran verfügt, längst ausreicht zur Herstellung einer nuklearen Bombe. Und das ist etwas, was Israel auf jeden Fall verhindern will. Letztes Wort noch dazu. Es gab auch schon unter Ministerpräsident Netanyahu Anfang der 10er Jahre ganz klare militärische Pläne, dort die Nuklearanlagen zu bombardieren. Und das war ein Szenario, was auch unter US-Präsident Barack Obama, der das also nicht gutiert hatte, abgedreht sind. Das ist dazu nicht gekommen, aber das war und ist die Hauptsorge.
Sagt Clemens Fehrenkotte, der im vergangenen halben Jahr mehrfach für die ARD aus Israel berichtet hat. Wir haben über die iranischen Drohnen und Raketen gesprochen, die Richtung Israel geflogen sind und die fast ausnahmslos ausgeschaltet wurden. Von Israel, aber auch mit Hilfe von den USA, Jordanien und Saudi-Arabien. Ein anderes Land, das sich seit über 2 Jahren mit Drohnen- und Raketenangriffen auseinandersetzen muss, ist die Ukraine. Und dort ist die Lage eine andere. Zwar können viele Angriffe abgewehrt werden, manche aber nicht. Und das hat fatale Folgen. Über das Thema Luftabwehr, Forderungen an die westlichen Partner und das aktuelle Kriegsgeschehen spreche ich nun mit unserer Kiew-Korrespondentin Rebecca Barth. Rebecca, wie blickt man denn in der Ukraine auf die Abwehr des iranischen Angriffs auf Israel?
Für die Menschen hier in der Ukraine ist das zum einen ein Vorbild. Also man sieht, wie Israel angegriffen wird, wie es sich effektiv verteidigen kann, wie es auch von Verbündeten dabei unterstützt wird und wünscht sich, dass es hier in der Ukraine eben genauso läuft. Und man sieht aber gleichzeitig, dass das nicht der Fall ist. Und da spüre ich doch sehr viel Frust, sehr viel Wut und auch Unverständnis darüber. Einige Menschen sagen so etwas wie, sind unsere Leben etwa weniger wert? Warum können die Verbündeten das im Fall von Israel? Aber wir bitten seit 2 Jahren beispielsweise um Kampfjets oder um Patriot-Systeme. Bei denen hat es dann 1 Jahr gedauert, bis sie hier ankommen. Da ist sehr viel Unverständnis in der Bevölkerung.
Im Fall vom Iran war ja die Rede von 300 Drohnen und Raketen, die Richtung Israel geflogen sind. Kann man grob sagen, wie ist das in der Ukraine? Also wie viele Drohnen und Raketen feuert Russland pro Tag ab und wie viel kann die Ukraine davon abwehren?
Das kann man tatsächlich so nicht sagen. Wir haben hier Angriffe erlebt, wo über 100 Raketen und Drohnen auf die Ukraine abgefeuert wurden. Es gab am Mittwochmorgen einen Angriff in der Nordukraine, in der Stadt Tschernihiw. Da sind 3 Raketen im Zentrum der Stadt eingeschlagen. Die konnten alle nicht abgefangen werden. 18 Menschen sind dabei getötet worden. Dann gibt es Angriffe manchmal nachts mit etwa 13 Drohnen. Manchmal sind es 20. Der Vertreter der Ukraine bei den Vereinten Nationen hat gesagt, seit Jahresbeginn habe Russland etwa 1000 Raketen auf die Ukraine abgefeuert, 2800 Drohnen, sagt er, und über 7000 Gleitbomben.
Du hast es ja angesprochen, es gibt aufgrund dieser Lage konkrete Wünsche, Forderungen an die westlichen Partner. Welche Systeme bräuchte man denn konkret für die Flugabwehr und welches Land kann die liefern?
Also man spricht hier immer von einem Systemmix, aber ganz vorne dabei aktuell sind die Patriots. Das sind amerikanische Systeme. Deutschland hat einige davon schon der Ukraine geliefert, hat jetzt in den vergangenen Tagen auch noch ein weiteres System zugesagt. Ein ukrainischer Abgeordneter, Oleksiy Honcharenko, hat noch einmal mit Nachdruck auch in Straßburg diese Systeme gefordert. Er sagte da sehr emotional, wir brauchen 7, doch nur 7. Das betonte er sehr stark. Andere, unter anderem der Präsident, sagt, also mit 25 dieser Patriot-Systeme könnten wir wirklich die gesamte Ukraine schützen, inklusive der Front. Aber hier wird auch immer betont, eben dieser Systemmix, auch Kampfjets, auch die F-16 werden dabei immer wieder genannt.
Und diese Patriot-Systeme, welche Länder könnten die liefern?
Die USA könnten die liefern, Deutschland könnte die liefern, aber vor allem schaut man in der Ukraine da auf die USA, weil sie einfach viel mehr von diesen Systemen haben.
Wie groß ist denn die Sorge in der Ukraine, dass man wegen der Lage in Nahost immer weiter aus dem Fokus der Weltöffentlichkeit gerät?
Also diese Sorge gibt es auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist das Problem, denke ich, weniger der öffentliche Fokus. Es geht hier um systematische Hilfe. Das bedeutet, es muss sich systematisch etwas ändern bei der Unterstützung der Ukraine. Man geht hier davon aus, wenn die westlichen Verbündeten, so wie aktuell, wenn es so viele Angriffe gibt, wenn auch viele dieser Raketen und Drohnen dann ihr Ziel finden, 2 große Wärmekraftwerke, eins unter anderem bei Kiew, sind mittlerweile komplett zerstört. Das ist ein Riesenproblem. Die Menschen haben jetzt schon Angst vor dem nächsten Winter. Dabei hat der Sommer noch nicht einmal begonnen. Das kann man nur verhindern, wenn sich systematisch etwas ändert. Das heißt, es müssen Produktionskapazitäten hochgefahren werden. Es muss ein systematischer Flow, sage ich mal, von Waffen und auch Geld in die Ukraine gelangen. Und man kann nicht immer nur von Anlass zu Anlass sozusagen sich hangeln. Diesen Eindruck haben viele Menschen in der Ukraine. Es muss erst einmal etwas Schlimmes passieren, dann kommt wieder Hilfe. So sagen Militärexperten hier, hat die Ukraine keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen.
Wäre das zu viel interpretiert, wenn man so ein bisschen das Gefühl bekommt, dass alles gerade mit diesem Hilfspaket, das im US-Repräsentantenhaus feststeckt, dass es damit steht und fällt, ob auch nach den USA wieder andere Partner mehr unterstützen?
Nun, also Deutschland hat ja nun gerade eine Initiative gestartet, geht auch voraus mit der Lieferung noch eines weiteren Patriot-Systems. Aber es stimmt, die amerikanische Hilfe ist massiv und hinterlässt auch ein massives Loch, wenn sie eben nicht kommt. Das sieht man nun hier. Europa hat nicht die Kapazitäten oder noch nicht die Kapazitäten, dieses Loch zu schließen. Und da befürchten natürlich viele, wenn jetzt das Hilfspaket doch kommen sollte, dann sind aus ukrainischer Sicht viel zu viele Menschen, während die ganze Diskussion gelaufen ist, gestorben. Und die Frage ist ja, wird es danach ein weiteres geben? Man sieht die innenpolitische Situation in den USA und hat da eben große Zweifel. Das heißt, man rechnet eher damit, dass die Hilfe weniger wird aus den USA und sieht, Europa kann dieses Loch nicht stopfen. Und das ist ein großes Problem. Das merkt man aktuell an der Front. Die Situation dort ist dramatisch. Auch der Oberbefehlshaber sagte es vor kurzem, dass sich die Lage dramatisch wirklich verschlechtert hat. Viele Menschen haben hier, auch Soldaten, Angst vor einem Durchbruch der russischen Truppen, vor massiven Geländegewinnen, sollte die Front nicht mehr zu halten sein.
Sagt unsere Kiew-Korrespondentin Rebecca Barth. Während Russland die Ukraine weiter unentwegt angreift, versucht Moskau in anderen Teilen der Erde seinen Einfluss zu erhöhen. Besonders in Westafrika. Dass Soldaten der Söldnergruppe Wagner in der Region unterwegs sind, war länger bekannt. unklar war, wie es nach dem Tod des Wagner-Anführers Jewgeni Prigoschin weitergehen würde. Aber das wurde schnell klar, mit neuem Namen und direkter Kreml-Anbindung. Wie der Einfluss des Westens im Saal weiter schwindet und der russische zeitgleich immer größer wird, Kai Küstner berichtet.
Nieder mit dem US-Imperialismus, riefen die Demonstrierenden, die am vergangenen Wochenende durch die Straßen von Nigers Hauptstadt Niamey zogen. Gott verfluche die USA, steht auf einem Papier, das eine Frau in die Kamera hält. Die unmissverständliche Botschaft der Unterstützer des nigrischen Militärregimes, die Amerikaner sollen ihre noch rund 1000 Soldaten aus dem Land abziehen und ihre im Antiterrorkampf strategisch wichtige Drohnenbasis dicht machen. Welch ein Kontrast zu dem Wohlwollen, mit dem nur 2 Tage davor die Ankunft der ersten russischen Soldaten in Niger bedacht wurde. Das unter Kontrolle der Regierung stehende Staatsfernsehen zeigte eine Iljuschin 76 Transportmaschine auf dem nächtlichen Rollfeld in Niamey beim Entladen von Material. Und 2 weiße Männer mit Mützen und Uniform, die ihre Tarnfleck-Halstücher in Cowboy-Manier über die Münder gezogen hatten. Wir sind hier, um die nigrische Armee auszubilden, erklärt einer der Soldaten und ergänzt: Es geht darum, die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Niger weiterzuentwickeln. Da war er also, der für alle Welt sicht- und hörbare Beweis, dass Moskau nach Mali und Burkina Faso nun also auch im dritten von Putschisten regierten Sahel Staat seinen Fuß- bzw. Militärstiefelabdruck hinterlassen würde. In Niger harren derzeit auch noch rund 1000 Bundeswehrsoldaten an einem Lufttransportstützpunkt aus, über dessen Zukunft noch nicht endgültig entschieden ist. Dass Russland seinen Einfluss auch auf Niger ausweiten würde, war aus Sicht des Analysten Nicodemus Minde vom Institute for Security Studies nur eine Frage der Zeit. Wenn Sie sich neueste Studien zu russischen Desinformationskampagnen ansehen, dann zeigen die Recherchen, wie sehr Russland bereits den Militärcoup beeinflusst hatte. Ende Juli 2023 hatte sich die Präsidentengarde in Niger an die Macht geputscht, womit Deutschland, Frankreich und Europa sozusagen über Nacht einen ihrer vermeintlich verlässlichsten Partner im Sahel verloren. Eine ganze Region verschränkt die Arme vor dem Westen und öffnet sie für Russland. Moskau wiederum wittert die Chance, sich aus einer seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine bestehenden internationalen Isolation zu befreien. Es spielt sich zwischen den großen Mächten eine Art Wettkampf ab, der global, aber auch hier auf dem Kontinent ausgetragen wird. Zwischen Russland, Frankreich, den USA, der Europäischen Union und China. Erklärt Politikexperte Nicodemus Minde. Ein Machtkampf, der ideologisch genau wie wirtschaftlich stattfindet. In Zentralafrika ist Moskau schon sehr lange aktiv, in Libyen ebenfalls. Da sich die Putschregierungen in Mali, Burkina Faso und Niger im Rekordtempo von ihren europäischen Partnern entfremdeten, sah der Kreml offensichtlich die Chance gekommen, auch in diese Lücke zu stoßen. Und en passant noch den Europäern eins auszuwischen. Aber gibt Ulf Lessing zu bedenken, der die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung im malischen Bamako leitet.
Die Russen machen nichts umsonst, im Gegensatz zu uns, wie mit der Entwicklungszusammenarbeit. Die wollen immer gut bezahlt werden.
Im Kern ist es ein Tauschgeschäft, das die russischen Söldner den Putschisten anbieten. Wir helfen euch beim Kampf gegen die Terrormilizen, vor allem aber wir sorgen dafür, dass ihr an der Macht bleibt. Im Gegenzug entlohnt ihr uns mit Geld und mit Bodenschätzen. Erst kürzlich kursierten Fotos von russischen Söldnern, die sich eine Goldmine im Norden Malis in Gao sicherten. Also genau da, wo bis Mitte Dezember noch die Bundeswehr stationiert war. Nun stellt sich für den Westen aber rückblickend die unangenehme Frage, ob er nicht in gewisser Weise als Türöffner für russische Kräfte fungiert hat. Es gibt eine große Debatte darüber, wer eigentlich wen im Stich gelassen hat, sagt Vincent Fouché von der Denkfabrik Crisis Group. Auch wenn sie für einen gewissen Grad an Stabilität sorgten, die Bundeswehr und die UN-Blauhelme haben es nicht vermocht, in Mali die Ausbreitung der Al-Qaida und IS-Terroristen zu verhindern. Auch beklagte sich die malische Armee wiederholt, sie erhalte weder die benötigten Waffen, noch würden die UN-Truppen Seite an Seite mit ihnen in den Kampf gegen Terroristen ziehen. Das sah der Blauhelm-Auftrag auch nie vor. Die russischen Söldner tun aber genau das, mit fatalen Folgen und ohne Rücksicht auf Zivilisten allerdings. Organisationen wie Human Rights Watch werfen den Söldnern massive Menschenrechtsverletzungen und sogar systematische Tötungen in Mali vor. Bei all dem scheint die Umbenennung der ehemals als Wagner-Truppe bekannten Söldner in Afrika-Korps nach dem Tod von Wagner-Chef Prigozhin den russischen Aktivitäten in Afrika keinerlei Abbruch getan zu haben. Im Gegenteil, die Ausweitung nach Niger mit zunächst etwa 100 Mann ist dafür der beste Beweis. Und dass die Ex-Wagner-Soldaten nun direkt und ganz offiziell dem Verteidigungsministerium in Moskau unterstehen, ist aus Sicht der Sahelstaaten eher von Vorteil, meint Ulf Lessing.
Mali wollte nie was mit Söldnern zu tun haben. Das gleiche in Burkina Faso. Die Regierung hat sich erst dazu entschlossen, mit dem neuen Afrika-Korps zusammenzuarbeiten, als dies Teil des russischen Staates wurde.
Ein gewisses Risiko birgt das für Moskau allerdings auch. Bei neuen Menschenrechtsverstößen wird es nicht mehr so leicht wie früher vorgeben können, mit den Soldaten vor Ort offiziell nichts zu tun zu haben. Eine ganz andere Frage ist, ob sich die neue Freundschaft für die Putschregierungen langfristig auszahlt. Das Terrorismusproblem in den Griff zu bekommen, ist eine Sisyphos-Arbeit, die etwa 1000 russische Söldner in Mali kaum werden bewältigen können. Und auch in Niger war die Zahl der Anschläge zuletzt stark gestiegen. Es gibt also keine Garantie, dass sich Menschen und Regierungen im Sahel nicht irgendwann auch von Moskau entfremden. Vorerst allerdings vergrößert sich der russische Fußabdruck im selben Maße, wie der europäische schwindet.
Wie Russland seinen Einfluss im Sahel vergrößert, ein Beitrag von Kai Küstner war das. Russland hat die Machtgefüge weltweit verschoben. In Afrika, wie wir gerade gehört haben, aber natürlich umso mehr in Europa und das mit Folgen für Deutschland. Die Rolle und die Denke hierzulande hat sich verändert und das lässt sich nicht nur an Begriffen wie Zeitenwende und Kriegstüchtigkeit festmachen. Konkret ändern sich dadurch auch Aufgaben und Stellenwert der Bundeswehr. Die Sicherung der NATO-Ostflanke, die steht ganz oben auf der Agenda und dafür kommt es zu einem Novum. Die Bundeswehr wird eine dauerhafte Auslandsstationierung haben, nämlich in Litauen. Dort ist letzte Woche ein sogenanntes Vorkommando hingereist, um den Aufbau der neuen Litauen-Brigade vorzubereiten. Mein Kollege Kilian Neuwert war dabei. Er berichtet häufig für den BR über die Bundeswehr und mit ihm spreche ich nun über den Stand der Planungen. Kilian, was macht denn ein Vorkommando?
Ich möchte es mal so umschreiben, indem ich sage, die Aufgabe von diesen 21 Soldaten jetzt in Vilnius ist es wohl erstmal, erste Pflöcke einzuschlagen. Also all das zu tun, wofür es wirklich jemanden vor Ort braucht. Vielleicht kann man sich so vorstellen, indem man sagt, Brücke sein oder Scharnier sein zwischen Berlin und Vilnius, die Ansprechpartner kennenlernen, bestimmte Sachen vorbereiten, auch die IT aufzubauen, die weitere Infrastruktur, damit dann im Laufe des Jahres noch mehr Soldaten kommen können. 150 sollen es dann sein, die ganz konkret planen, die auch Bauvorhaben begleiten und Übungen organisieren. Und plastisch kann man sich das im Moment so vorstellen, wir waren bei diesen ersten Soldaten der neuen Litauen-Brigade in der ersten Woche für eine Reportage. Die sind jetzt untergebracht in einem großen gläsernen Bürohaus mitten in Vilnius in Litauen, fallen da auf mit ihren Flecktarnuniformen rundherum, nur Zivilisten. Da sieht man also in erster Linie Business Casual. Im Foyer ist ein kleines Bistro, wo man sich mittags was zu essen holen kann. Und die haben da eine komplette Etage bezogen, wo es auch als wir dort waren noch wirklich so aussah, als ja, wäre gerade ein Umzug im Gange. Viele große Alukisten, Computer gerade erst aufgebaut, die Spinte für die persönliche Ausrüstung der Soldaten gerade erst aufgebaut. Also man merkt, da ist etwas im Werden, da ist etwas ganz am Anfang, denn wenn man sich's auf der Zeitachse ansieht, dann soll diese Brigade ja erst bis Ende 2027 einsatzbereit sein. Also bis dahin sind sicher noch einige Schritte zu tun.
Bis 2027 hast du gesagt, wenn das alles abgeschlossen ist, wie viele Bundeswehrsoldaten und welches militärisches Gerät soll denn dann vor Ort sein?
Also die Planung sieht vor, dass rund 4.800 Soldatinnen und Soldaten dann dauerhaft in Litauen stationiert werden sollen und Zivilangestellte der Bundeswehr. Über rund 200 redet man da. Und was das Material angeht, da ist der Name Panzerbrigade natürlich Programm. Das heißt, es wird schweres Material dorthin gehen, Kampfpanzer, Schützenpanzer, Haubitzen, Artillerie. Wie wir wissen, ist es um die Materialbestände der Bundeswehr nicht in allen Einheiten gut bestellt. Das heißt, für dieses Projekt wird jetzt in der nächsten Zeit Material umverteilt werden. Die Verbände, die dorthin gehen, sollen gewissermaßen begünstigt werden, priorisiert werden, was wiederum Lücken an anderen Stellen reißen dürfte. Und so ist der Plan, das will man dann mittelfristig, langfristig auffüllen, diese Lücken will man schließen. Ob das gelingt, ist natürlich abzuwarten, denn das ist letztlich eine finanzielle Frage. Und wenn man auf den Bedarf schaut, das Thema Flugabwehrfähigkeiten wird ein großes sein, auch bei dieser Brigade. In der Ukraine sieht man, welche Bedrohung durch Drohnen auf einem modernen Schlachtfeld entstanden ist. Damit wird man sich auseinandersetzen, zwangsläufig, tut man auch in der Bundeswehr. Das zweite große Thema wird die Artillerie sein, also weitreichende Geschütze. Das wird man, denke ich, berücksichtigen müssen, bis man wirklich diesen Grad der Einsatzbereitschaft dieser Brigade erreichen kann.
Und welche Aufgabe übernimmt dann die Bundeswehr dort konkret? Geht es um Abschreckung oder soll man direkt reagieren können, falls es zu einem russischen Angriff käme?
Ja, genau darum geht es, weil die grundsätzliche Überlegung, wenn man dieser Logik der Aufstellung folgt, ist die des Kalten Krieges, nämlich ich bringe die Truppen dorthin, wo ich sie theoretisch brauchen könnte, um dann eben möglichst schnell reagieren zu können. Im Moment ist es so, dass NATO-Soldatinnen und Soldaten in Litauen, auch in den anderen baltischen Ländern vor Ort sind, in bestimmten Verbänden, sich dort aber alle paar Monate immer abwechseln. Das heißt, dann verlassen die Soldaten das Land, nehmen ihr Material mit, andere kommen wieder rein. Also die Kenntnisse über die Umgebung bleiben nicht eins zu eins erhalten und es geht viel Zeit verloren mit der Verlegung. Das ist natürlich trotzdem auch eine gewisse Übung, dieses Verlegen, ja, aber per se ist es, wenn man der Logik der dauerhaften Stationierung folgt, ein Vorteil, wenn ich die Soldaten mit ihrem eigenen Material, mit aller Munition, die es dafür braucht, eben dauerhaft vor Ort habe. Ganz konkret soll die Brigade schwerpunktmäßig in Rudninkai stationiert sein. Das liegt direkt an der litauisch-weißrussischen Grenze. Wir waren auch dort. Kann man sich im Moment so vorstellen wie ein kleines Dorf, wenige hundert Einwohner, ganz einfache Holzhäuser, prägendes Bild. Die Straßen sind nicht asphaltiert. Es gibt dort aber einen sehr großen Truppenübungsplatz, der jetzt schon kräftig ausgebaut wird. Das sind noch nicht unbedingt die genauen Bauarbeiten für die deutschen Einheiten, weil da wird noch viel präzisiert werden müssen, was man da wie haben will. Aber an diesem Übungsplatz wird gebaut, die Straßen werden asphaltiert. Da merkt man, da ist jetzt schon einiges in Bewegung dort.
Es gab Medienberichte, dass die Bundeswehr Schwierigkeiten habe, genügend Leute für diesen Einsatz zu finden. War das Thema jetzt, als du mit dem Vorkommando in Litauen warst?
Ja, das ist dauerhaft Thema. Auch wenn man sich mit Soldaten unterhält, ganz egal in welchem Heeresverband, denn theoretisch könnte es ja viele betreffen. Ich bin da vorsichtig bei der Beurteilung, was diese Freiwilligkeit angeht, denn das Bild ist nicht ganz eindeutig. Warum? Weil erstens genaue Angaben nicht wirklich existieren und weil die Berichte von Soldaten, mit denen man darüber spricht, doch sehr stark auseinandergehen. Ich versuche mich also ein bisschen anzunähern, wenn man sich jetzt das Vorkommando für diese Brigade anschaut, also diese 21, die hat man aus einem großen Pool an Freiwilligen auswählen können. Das sind jetzt mal 21 Spezialisten für ganz besondere Aufgaben bei diesem Aufbau. Bei den 4.800, also wenn es wirklich um Verbände geht wie Panzergrenadiertruppe oder dann auch Panzertruppe, da höre ich immer wieder von vielen per se, sei das Interesse groß und die Bereitschaft auch groß. Aber die Rahmenbedingungen sind noch zu klären und die stehen tatsächlich noch nicht fest. Also das sind dann die Fragen, inwiefern kann ich meine Familie mitnehmen? Wie werden Schulabschlüsse anerkannt? Was für schulische Möglichkeiten gibt es dort überhaupt? Wie sehen die Unterbringungen aus? Da gibt es, das muss man sich immer vor Augen halten, auch innerhalb der Bundeswehr keine Blaupause. Also diese Stationierung ist ein absolutes Novum, auch was die Fragen der Besoldung angeht. Das wird sicherlich eine Frage sein, wie tief greift die Bundesrepublik Deutschland da in die Tasche? Wie stattet man den Verteidigungshaushalt aus? Darauf wird es letztlich ankommen, aber das ist eben noch nicht klar. Und solange das alles im Detail noch nicht klar ist, glaube ich, kann man schlecht beurteilen, wie tatsächlich das Freiwilligenaufkommen sein wird.
Wir haben jetzt über die deutsche Seite geredet. Du warst jetzt dabei in Vilnius. Wie blickt man denn in Litauen auf den Einsatz der deutschen Soldaten?
Die Erwartungen sind groß, weil die Sicherheitslage von vielen Menschen in der Bevölkerung noch mal ein Stück weit anders bewertet wird als hier. So möchte ich das ausdrücken. Natürlich sind sich viele Menschen in Litauen der Tatsache bewusst, dass sie eben dort leben, wo sie leben, nämlich mit Weißrussland in der unmittelbaren Nachbarschaft und mit der russischen Exklave Kaliningrad geografisch gewissermaßen auf der anderen Seite. Und sie sind sich auch der Tatsache bewusst, dass die eigene Armee zahlenmäßig sehr klein ist und begrüßen deshalb viele Menschen dort, diese Stationierungspläne, begrüßen auch, dass jetzt schon NATO-Truppen im Land sind. Festmachen kann man das auch am großen Medieninteresse. Wir waren jetzt eine Woche dort, wir sind gemeinsam mit dem Vorkommando reingeflogen und als der Militärtransporter landete in Vilnius auf dem Rollfeld, war eine beachtliche Journalistentraube vor Ort, die dann auch eine anschließende Pressekonferenz mit dem litauischen Verteidigungsminister besucht haben und darüber berichtet haben. Also das Interesse ist groß. Gleichsam natürlich auch kommen immer wieder Fragen, naja, wer finanziert das denn alles? Also die deuten schon auch sehr in Richtung der Bundesrepublik Deutschland und schauen jetzt nicht unbedingt so direkt nach Litauen, was die Finanzierungsfrage angeht.
Sagt Kilian Neuwert, der für den BR immer wieder über die Bundeswehr berichtet. Und damit sind wir am Ende von Politik und Hintergrund. Diese und andere Folgen gibt es wie immer in der App der ARD Audiothek. Empfehlen kann ich da besonders die aktuelle Folge des Breitengrads. Oliver Schosch beschäftigt sich mit Nordmazedonien vor den Wahlen, das Land, das von der EU aufs Wartegleis gestellt wurde. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasper Ruppert. Bis zum nächsten Mal.